Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 262, Johannes 15, 26 bis 16, 4.
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wie lässt sich das verstehen?
Haben Sie schon mal was von der Dreieinigkeit Gottes gehört? Manchmal ist sogar die Rede von drei Personen, die dennoch nur einen Gott repräsentieren. Das ist zweifellos nicht einfach zu verstehen. Es hilft aber auch nicht, das einfach für ein Geheimnis zu erklären, das es eben zu glauben gilt. Auch Jesus war niemals ein Geheimniskrämer, wenn er seinen Jüngern etwas nahebringen wollte. Es ist eben nur schwieriger, wenn es um geistige Zusammenhänge geht. In seinen Abschiedsreden wollte Jesus seine Jünger vorbereiten, vor allem auch darauf, dass er sie auch nach seinem Weggang nicht allein lassen will. Also gibt er ihnen mehrfach einen Ausblick auf eine stärkende und tröstende Kraft, die wir heute den Heiligen Geist nennen. Ja, schauen wir mal, was das alles bedeuten kann. Ich lese einen Abschnitt aus diesen Abschiedsreden, und zwar steht das im Evangelium des Johannes, Kapitel 15, Abvers 26 bis Kapitel 16, Vers 4. Da heißt es: Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr legt Zeugnis ab, denn ihr seid von Anfang an bei mir. Das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst. Und das werden sie tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Ja, das ist eine sehr umfangreiche Abschiedsrede von Jesus. Und ein Schwerpunkt bildet in diesen Abschiedsreden immer sein Bedürfnis, sie zu trösten. Also macht er ihnen eine Zusage über einen Tröster, den er ihnen schicken wird. Das hier ist die zweite Zusage. Er hat das schon mal in dem Kapitel vorher in dieser Abschiedsrede gesagt. Da geht es darum, dass er ihnen etwas schicken wird, was ihnen Kraft geben soll, wenn er weggeht. Also es heißt in Kapitel 14, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster als mich, meint er damit, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, in dem griechischen Text steht da für diesen Begriff Tröster, wie ihn Luther übersetzt, Parakletos. Eigentlich heißt das Fürsprecher oder Beistand oder auch Anwalt. Ja, das kommt von para, von bei und kletos, berufen, also eigentlich der Beigerufene. Interessant ist, dass er ja zunächst im Kapitel 14 sagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch diesen Beistand senden wird. Und jetzt in unserem Text, etwas später, sagt er, ich werde ihn euch vom Vater senden. Also schon ein bisschen deutlicher. Er nähert sich mit seiner Darstellung eigentlich immer mehr an, denn es geht ja auch immer um das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater und wer ist er eigentlich? Und wenn er jetzt den Vater bittet oder wenn er ihn vom Vater sendet, das ist schon eine größere Souveränität, die er dann da deutlich macht. Und da wird schon deutlich, wer er eigentlich ist, aber deutlicher zumindest. Er ist da immer sehr behutsam. Ja, dieser Geist der Wahrheit. Zwei Eigenschaften. Er geht vom Vater aus und er gibt Zeugnis von Jesus. Wie ist das jetzt verstehbar? Ja, da müssen wir ein bisschen ausholen. Gehen wir zunächst zu dem Abschnitt, der leicht zu verstehen ist. Da weist Jesus auf die Zukunft hin, wie es den Jüngern ergehen wird. Sie werden aus der Synagoge ausgestoßen. Das heißt also, sie erfahren Ablehnung und Verfolgung und auch soziale Ächtung. Und dann gibt es nochmal eine Steigerung. Es wird Menschen geben, die werden glauben, dass wenn sie töten, dass das ein Dienst für Gott ist. Also, er weist auf einen hasserfüllten Glaubenswahn hin. Aber er beschreibt auch den Grund. Der Grund ist, sie erkennen weder den Vater noch mich, so sagt Jesus das. Das heißt, sie haben ein extrem verzerrtes Gottesbild, dass sie die Verbindung zwischen Jesus und Gott überhaupt nicht begreifen. Aber wenn man das mal bei Lichte betrachtet, ist das gar nicht so selten. Das ist heute eigentlich noch ziemlich ähnlich. Schauen wir uns das mal historisch ein bisschen an. Dieser Kampf um das richtige Gottesbild und auch die richtige Christologie, also wie jetzt Jesus zu Gott steht, auch die war schon ganz früh in der frühchristlichen Kirche. Wer ist denn eigentlich der Vater? Wie steht der Sohn zu ihm? Was ist damit gemeint und was ist der Heilige Geist? Das gab damals eine ganze Menge von Versammlungen von den Leitungspersonen, Bischöfe, die waren damals ein bisschen anders als heute, aber meinetwegen von den Bischöfen und damals wurde das auch Konzilien genannt. Also dort haben sie sich getroffen und dann haben sie versucht, sich zu einigen. Wie ist das alles gemeint? Wie steht Jesus zu seinem Vater und umgekehrt und wie geht das mit dem Heiligen Geist? Und ja, die versuchen sich zu einigen. Und wenn sie nun irgendwie zu einem Entschluss gekommen sind mit einer halbwegs großen Mehrheit, dann geht es auch darum, die Gegenmeinungen zu verdammen. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Wer ist Jesus? Und wie ist Jesus eigentlich? Ist er jetzt nur ein Mensch? Ist er Gott? Ist er beides, ein Mensch und ein Gott? Wenn er beides ist, ist dann der göttliche und der menschliche Anteil irgendwie vermischt oder ist er in ihm unvermischt? Ist er ein geschaffenes Wesen oder ist er präexistent? Ist er vielleicht als Mensch adoptiert worden, also von Gott und dann sein Sohn geworden? Das sind Fragen, mit denen sie sich intensiv befasst haben. Und es war eben auch eine Zeit der Philosophie, das war alles im griechischen Sprachraum und da denkt man über solche Dinge grundsätzlich nach. Aber man hat sich auch massiv bekämpft, das ist auch klar. Und dann später ging die Fragerei weiter, wer ist denn jetzt der Heilige Geist? Von wem kommt er denn nun? Kommt er jetzt nur vom Vater oder kommt er vom Vater und dem Sohn? Wer glaubt, dass das keine interessante Frage ist? Nun ja, diese Frage hat offiziell zum Schisma, zum ersten Schisma geführt, also zu der Frage, können die beiden Ost- und die Westkirchen, jeweils Konstantinopel und Rom, können die eigentlich noch als eine gemeinsame Kirche betrachtet werden? Oder muss man sich trennen? Und das gab damals die erste Trennung. Wer von wem ist dabei völlig egal? Jeder sagt natürlich, dass der andere sich von der Wahrheit getrennt hat. Aber solche Fragen, also zwischen jetzt in dem Fall zwischen der orthodoxen Meinung oder der römisch-katholischen Meinung, die waren wichtig. Es gab viele Glaubenskämpfe in dieser Hinsicht. Und in Wirklichkeit waren das natürlich, wenn man das mal machtpolitisch betrachtet, auch immer Machtkämpfe. Wer hat das Sagen letztendlich? Und viele dieser Kämpfe waren auch kriegerisch und haben natürlich auch zu Opfern geführt. Man hat versucht, sich zu einigen. Und wenn man versucht, sich da zu einigen, worauf einigt man sich dann? Auf irgendeine Wahrheit? Nein, erstmal auf eine Formel. Ja, und so gab es Formeln, die dann von der Mehrheit abgesegnet wurde. Und diese Formeln selber, ja, ist dann alles klar. Ja, das Problem ist, auch eine Formel, also eine Formulierung, muss wieder interpretiert werden. Wie ist das denn zu verstehen? Wenn wir also beispielsweise sagen, drei Personen und ein Wesen, also die Trinitätslehre, die von der katholischen Kirche, von den evangelischen Kirchen, auch von den Freikirchen im Wesentlichen akzeptiert wird. Was heißt das denn? Versteht man das nur aufgrund dessen, dass man sich auf eine Formel geeinigt hat? Diese Trinitätslehre wurde erstmals bei Tertullian überhaupt erwähnt. Das war so circa 150 nach Christus. Das war sozusagen der erste Autor, der in Latein geschrieben hat und der da in den Kirchen auch gern gelesen wurde. Man könnte sagen, es war der Vater des Kirchenlateins. Ja, und diese Trinität, das war eine Neubildung. Trinus heißt dreifach. Und dann wurde das praktisch zur Trinität umgewandelt. Tre personae, drei Personen, uno substantia, also eine Substanz. Man darf nicht vergessen, Tertullian hatte eine juristische Ausbildung. Er war Advokat in Rom. Und dort haben die jeweiligen Parteien, die wurden dann personae. Oder Persona. Die Persona und die andere Persona, das müssen jetzt nicht unbedingt Personen gewesen sein. Es waren die Parteien, die dann im römischen Recht miteinander im Konflikt lagen. Also er hat das auf diese Ebene erst einmal runtergebrochen. Vielleicht hat er auch das, was in Karthago als Theater zelebriert wurde, vor sich gehabt, wo also die Schauspieler mit Masken aufgetreten sind. Je nachdem, welche Rolle sie gespielt haben, haben sie verschiedene Masken gehabt. Und diese Masken hießen auch Personae, je nach Rolle. Und Personare, das heißt hindurchtönen. Per, durch, und Sonare. Wir kennen das Sonar als ein entsprechendes Instrument, zum Beispiel in U-Booten. Oder zum Beispiel die Firma Sony, die ja auch mit tönenden Dingen ihr Geld verdient, kommt auch daher. Das Problem an der Geschichte ist, dass die heutige Bedeutung des Begriffs Person ganz anders geworden ist. Inzwischen sagen wir bei Person, das ist ein Individuum, und zwar eine absolut eigenständige Identität, die sich eindeutig und vollständig von allen anderen Personen abgrenzt. Und damit ist klar, dass da irgendwie sich vorzustellen, dass drei Personen irgendwie eins sind wie triamesische Zwillinge oder so etwas, das lässt sich schwer vorstellen. Aber irgendwie hat das was damit zu tun, auch mit dem heutigen Begriff, wie wir Person verstehen. Und jetzt haben wir noch die dritte sogenannte Person, nämlich der Geist. Welche Rolle spielt der denn bei der ganzen Geschichte? Na ja, den Geist, den gab es wirklich schon auch im Alten Testament. Ein Beispiel. Jesaja 32. Da heißt es, ich fange mal mittendrin an, so lange, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in sorgloser Ruhe. Also hier wird Geist verwendet als eine segensreiche Macht, die letztendlich Frieden schafft, die die Menschen in eine Form der Geborgenheit führt. Wir können aber auch eine ganz andere Stelle nehmen, Hesekiel 36 zum Beispiel. Da heißt es, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also eine ganz andere Perspektive. Hier ist der Geist eine Kraft der Verwandlung. Eine Verwandlung, die aber im Herzen der Menschen stattfindet. Ja, kehren wir mal zu unserem Text zurück. Jesus will den Geist senden vom Vater, heißt es da. Interessant ist, wenn wir dieses Kapitel 16 mal ein bisschen vorwegnehmen. Da gibt nämlich im Kapitel 16 noch eine Stelle, die noch viel deutlicher ist. Ab Vers 13 heißt das, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Also das ist ja noch ein Stück deutlicher. Nicht, dass er ihn vom Vater nur sendet, sondern was dieser Geist eigentlich dann in dem Augenblick weitergibt, das ist das Innerste von dem, was Jesus selber ist. Damit hat er wieder ganz deutlich gemacht, eigentlich bin ich im Innersten mit meinem Vater identisch. Zumindest nach der Rückkehr. Also das ist der Geist aus dem Zentrum allen Seins. Der Geist der Wahrheit, wie Jesus sagt. Und das ist ja sehr interessant, weil Jesus ja von sich auch sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Leben ist ziemlich eindeutig, nämlich alles das, was aus dem Innersten Gottes kommt, ist tatsächlich die Grundlage für alles, was Leben heißt. Aber wie ist das mit dem Weg? Das ist auch ziemlich eindeutig. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Lässt man Jesus weg, ist der Weg zum Vater versperrt. Aber Wahrheit ist doch interessant. Er ist auch die Wahrheit und das ist jetzt hier der Geist der Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist eigentlich der Wille Gottes, der alles Seiende bestimmt und erhält. Denn nichts kann sein, wenn es nicht von ihm gewollt wurde. Und nichts kann werden, wenn es nicht von ihm akzeptiert wird, dass es wird. Also ist sein Wille in allem grundsätzlich enthalten. Der Geist der Wahrheit macht jetzt alles das transparent, bis in die tiefste Wurzel hinein. Und was sind denn die tiefsten Wurzeln alles Seiende? Das sind die Absichten Gottes, die tiefsten Absichten, aber nicht nur von Gott, sondern auch die freien Absichten seines Widersachers oder von allen Menschen, die frei genug sind, etwas anderes zu wollen. Denn alles, was wird, entsteht aus dem, was von Gott und von den Menschen und von dem Widersacher gewollt wird. Aber was ist jetzt mit dem Geist der Wahrheit? Ja, der ist natürlich hochwirksam. gegen jede Form von Lüge. Denn das ist ja das Wesentliche des Widersachers, dass er versucht, einen Anschein zu erwecken. Und wenn der Geist der Wahrheit wirksam wird, wird jede Lüge auch transparent. Jeder Wahn wird transparent. Es wird deutlich, aus welchen Quellen jeder Wahn kommt und mit welchen Absichten jemand versucht zu lügen. Auch jede Bösartigkeit wird offensichtlich. Was treibt die Menschen in ihrer jeweiligen Bösartigkeit? Das macht der Geist der Wahrheit transparent. Und dadurch offenbart er auch den Willen Gottes. Und zwar wo? Im Herzen der Menschen. Und wenn er den Willen Gottes im Herzen der Menschen offenbart, dann gibt er Zeugnis. Denn das heißt ja nichts anderes als erzeugt von dem, der den Willen Gottes auf dieser Welt repräsentiert hat und weiter repräsentiert. Also erzeugt von Jesus. Aber er macht das nicht durch eine Behauptung. Normalerweise, wenn wir von irgendetwas zeugen, dann erzählen wir davon und behaupten wir, dass es so war. Sondern er macht es durch Erfahrung. Das ist der große Unterschied. Geist, der göttliche Geist, ist eigentlich das Medium und das Agens Gottes. Ja, was ist das Agens? Das Agens, das ist die treibende, die wirkende, die tätige, die handelnde Kraft. Das verdichtet sich in dem Wort Agens. Also Medium und Agens Gottes. Ja, und interessant ist doch, dass er wirklich vorrangig in den Menschen wirkt. Er wirkt in ihnen, um sie wieder zur Ordnung Gottes zu führen, also um sie zu heilen und letztendlich zu verwandeln. Natürlich ohne Form von Gewalt, also nicht gegen ihren Willen, sondern immer mit ihrem Willen. Aber sie könnten ja wollen, was sie wollen. Sie hätten nicht die Macht, das zu erreichen, wenn nicht genau dieser segensreiche Geist in ihnen das auch umsetzen könnte. Ja, also es sind nicht drei Personen nach unserem heutigen Verständnis von Person, sondern es ist eine Entität, eine Gottheit. Und logischerweise ist der Vater die Quelle allen Seins und logischerweise auch die Quelle aller Liebe. Das heißt, diese Quelle der Gottheit ist der Vater. Und schöpferisch ist diese Gottheit tätig durch denjenigen, den wir Sohn nennen. Also derjenige, der uns gegenüber als Geschöpfe das Gegenüber ist, der sozusagen Gott für uns überhaupt erfahrbar macht. Das ist ein wahres Gegenüber. Jesus also als Sohn Gottes ist das Gesicht Gottes. Es ist die liebende, uns nah sein wollende und nah sein könnende Begegnungsinstanz. Und sie ist wie wirksam? Ja, wirksam über den Geist. Der Geist als der Träger des göttlichen Willens, der alles erhält und durchdringt und zu ihm hin fördert und entwickelt. Es ist eigentlich die Liebeskraft, die uns heilen und umwandeln will und das auch kann. Wenn man das begonnen hat, zumindest ahnungsweise zu verstehen, dann versteht man auch jetzt so die paar Sätze, die ich jetzt mal so wie Lehrsätze formuliere zum Schluss. Ich werde sie aber jetzt nicht erklären, sondern einfach mal formulieren. Wer Gott ernsthaft sucht, der findet Jesus. Und wer zu Jesus will, der kommt zu Gott. Und wer Jesus findet, der wird von seinem Geist erfüllt. Und wer von seinem Geist erfüllt ist, der kann nicht anders, als im Sinne Jesu in der Welt und gegenüber allen Menschen tätig zu werden. Und was heißt, tätig im Sinne Jesu zu werden? Ganz einfach, liebend tätig sein.